Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Und hallo zusammen, hier geht's jetzt wieder eine Stunde lang um Bücher und um die Welt des Lesens. So eine richtig leseverrückte Familie haben wir heute im Programm. Da ist die Aufregung dann natürlich groß, als aus heiterem Himmel ein verschollen geglaubtes Buchmanuskript auftaucht. Es geht auch um einen neuen Roman, der das 20. Jahrhundert fasst, und zwar mit all seinen Kriegen und Schrecken. Und wir schauen mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann auf das Debattenklima in Deutschland. Hören Sie zu, denken Sie mit. Herzlich willkommen dazu. Wenn ich jetzt sage, dass diese Familie gern liest, dann wäre das wirklich eine maßlose Untertreibung. Vincent Bär, genannt Vince, der ist in einer Familie aufgewachsen, die richtig leseverrückt ist. Seine Eltern, die haben in Büchern gelebt, mit Büchern gelebt, die haben sich so richtig im ganzen Haus gestapelt bis unter die Decke. Kein Wunder also, dass aus Vince selbst ein Leser geworden ist und sogar ein Literaturwissenschaftler. Vince, das ist die Hauptfigur im neuen Roman von Markus Orts. Und für das richtige Buch, für das würde Vince sogar töten. Ja, und da fängt dann dieser ganze Roman eben irgendwie an. Die Enthusiasten heißt er. Und sein Autor Markus Orts ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Orts.
Guten Morgen, Frau C.
Und ich habe jetzt so gesagt, dieser Vince in Ihrem Buch, der würde für das richtige Buch würde der töten. Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das ist jetzt gar nicht metaphorisch gemeint, sondern so ohne zu spoilern, das würde er wirklich machen. Da überschätze ich ihn nicht, oder?
Ja, so im...
oder das, doch metaphorisch.
Also es ist schon natürlich ein harter Schritt, jemanden zu töten. Es ist das, was der Minelli ihm dann sagt, für dieses Buch würden sie töten. Also ich glaube, er ist total besessen und hinter diesem Buch her und würde alles tun, um es zu bekommen. Töten ist vielleicht doch ein bisschen viel.
Okay, das nehme ich zurück. Dieses Buch, um das es da geht, das Sie jetzt schon angesprochen haben, das ist das 10. Buch von Tristram Shandy, also ein weiteres Kapitel quasi von Tristram Shandy.
Genau.
Ein Roman, in dem eben diese titelgebende Figur ja so ihr Leben erzählt, eher so ein bisschen ihr Leben erzählen will. Sie kommt dann nicht so richtig dazu. Der Engländer Laurence Sterne, der hat diesen Roman geschrieben im 18. Jahrhundert. Warum ist jetzt auf dieses Buch, warum ist der Vince da so scharf drauf?
Ja, es ist nicht nur der Vince, der scharf drauf ist. Es sind die ganzen Shandianer. Also es gibt Leute, die lieben Tristram Shandy über alles. Es ist ein einzigartiges Buch. Ich gehöre dazu, wie Sie wahrscheinlich sich vorstellen können. Also ein Buch, das komplett verrückt ist und hanebüchen und eine einzige Abschweifung. Es ist ein Buch, das im Grunde genommen um nichts anderes als um das Erzählen und um diese Liebe am Erzählen. Aber man kommt gar nicht voran. Also das heißt, der Ich-Erzähler wird erst auf Seite 300 so und so viel im dritten Buch geboren. Mhm. Und irgendwann im ersten Drittel kommt dann die Vorrede des Autors. Er hat Abschweifungen, die gar nicht mehr enden wollen. Er braucht 8 Seiten, um einen Knoten zu beschreiben. Man wird wahnsinnig bei diesem Buch, wenn man es liest. Und es ist ihm alles völlig egal. Also das heißt, egal ist vielleicht das falsche Wort, aber Laurence Sterne hat so eine Freiheit, dass er einfach machen kann, was er will. Und das ist, glaube ich, das, was sehr, sehr viele, gerade auch Schriftsteller, inspiriert. Goethe, auch Nietzsche und auch Lessing sind auch besessene Shandianer und halten ihn für den freiesten und den feinsten Geist, der je gewirkt hat. Und so ist das der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich auch die Aktualität. Also weil ich möchte, glaube ich, mit diesem Shandy unserer Gegenwart ein Stück weit was entgegensetzen, nämlich diesem ganzen schneller werden, Profit und Maximierung und Optimierung und Effizienz und Nutzenorientierung. Das geht mir ganz gehörig gegen den Strich. Und was macht Laurence Sterne? Er tänzelt 800 Seiten lang auf der Stelle. Und er will nichts erreichen, aber dadurch erreicht er enorm viel.
Und also, Sie haben sich jetzt ja schon geoutet als Shandianer, ja. Herr Orts. Und ich habe auch gedacht, in Ihrem Buch jetzt, Die Enthusiasten, da machen Sie ja auch so ein bisschen den Stil jetzt nach von Sterne in diesem Buch. Also Sie schweifen da auch gern mal ab, sagen, das müsste ich jetzt gar nicht erzählen, das hätte ich jetzt gar nicht erzählen wollen oder es kommen zu Anekdoten oder so. Und vielleicht sind Sie nicht ganz so verrückt wie Laurence Sterne, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Haben Sie das versucht auch nachzuahmen so in diesem Buch, ne?
Also Nachahmen ist vielleicht ein bisschen, ich würde mir das nie anmaßen. Also das ist wirklich für mich ein ganz großer Wurf, dieses Buch. Aber ich habe mich inspirieren lassen, vielleicht kann man das so sagen. Mhm. Also durch die Abschweifungen, die er immer wieder vollzieht, das mache ich auch gern. Aber es gibt natürlich auch einen großen Unterschied. Ich bin sehr, sehr plottorientiert und in dem Buch Enthusiasten gibt es ja auch Geschichten, ja, und, ja, die wirklich erzählt werden. Und das ist vielleicht ein Unterschied. Das heißt, ich habe sozusagen eine kleine Hommage an Shandy durch die Abschweifungen, die sind aber nicht annähernd so ausufernd wie im Original.
Das stimmt, das ja, kann ich bezeugen, da möchten wir niemanden abschrecken. Und dafür aber umso lustigere Geschichten, die Sie jetzt schon erwähnt haben, die Sie da erzählen. Also das ist richtig, der Roman ist so richtig eine Action-Story, ja auch stellenweise eine Slapstick-Action. Also da gibt es dann einen Banküberfall, eine wilde Flucht, eine Pistole natürlich, liegt da kommt bedeutungsfolgenreich ins Spiel. Es gibt bellende Hunde und beißende Ratten, also macht richtig, richtig Spaß zu lesen einfach, Ihr Buch. Vielleicht hat es ja auch Spaß gemacht zu schreiben, denke ich immer, stelle ich mir immer vor bei solchen Büchern.
Ja, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht zu schreiben. Also das ist ja auch der Versuch, ein bisschen was von dieser Freiheit, die Tristram Shandy ausströmt, für sich selber zu finden. Ich glaube, darum geht es eigentlich als Schriftsteller auch, zu versuchen, einfach die Augen zu schließen vor dem, was von außen kommt, also vor den Kritikerstimmen oder Leserstimmen oder Einwänden oder dem Zensor, den man selber hat. Man ist ja dann immer so gefangen und einfach zu sagen, nein, ich lasse es jetzt einfach passieren und sich selber überraschen lassen. Und das macht enormen Spaß, bedeutet aber im Nachhinein auch sehr viel Arbeit, denn ich habe zum Beispiel 150 Seiten ungefähr auch nachher nochmal rausgeschmissen, also gekürzt. Das Ding war viel, viel länger. Und dann muss man nachher gucken, was von dem Überbordenden auch wirklich trägt und was dann vielleicht doch zu viel wird.
Ja, das tut dann auch bestimmt weh, kann ich mir vorstellen, wenn man so ganze 150 Seiten da rausnehmen muss. Aber gerade nochmal, was Sie jetzt gesagt haben, was Ihnen so wichtig war, auch als Literaturverständnis zu transportieren. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich eine hochaktuelle Debatte. Also wir schauen gerade auf die Berlinale und wirklich Politiker, Staatsminister, die irgendwie sich einmischen. Es wird diskutiert, wie sollen jetzt vielleicht Filme sein, wie politisch dürfen die sein. Und in so einer Zeit wirklich zu sagen, okay, ich will als Autor so eine absolute maximale Freiheit mir erschreiben, das ist eine wahnsinnig aktuelle Debatte, ne, in die der Ihr Roman da eigentlich reinzieht.
Ja, also das, aber ich glaube, dass das auch zu allen Zeiten so war, dass, dass der Versuch da ist, sozusagen sich zu lösen von Erwartungen, Konventionen, Normen. Und dann einfach zu schwimmen, sich nicht in Korsette pressen zu lassen. Es gibt ja in dem Buch auch die Schwimmgeschichte der Mutter, die einfach nur aus Glück und Freude schwimmt und sie überhaupt keinen Ehrgeiz hat, jetzt die Schnellste zu werden oder zu gewinnen. Also das spielt überhaupt keine Rolle, sondern einfach nur diese Schönheit des Schwimmens zu genießen. Und das ist dann eben auch im Grunde ein Bild fürs Schreiben, also zu sagen, ich lasse mich einfach treiben vom Schreiben.
Ich habe mich gefragt, ob ein bisschen, also dieses 10. Buch von Tristram Shandy, das da dann auftaucht, also ein verschollenes Lesemanuskript, das wird dann eben Vince und zwei Kollegen, den Shandianern, den Enthusiasten in diesem Buch, ja, so von so einem sehr, von so einer sehr dubiosen Gestalt ja angeboten. Ne? Sie sollen das irgendwie kaufen. Und da habe ich schon so ein Teil, ja, deswegen bin ich auch mit diesem Töten eingestiegen, Töten für das richtige Buch, so ein wenig kriminelle Energie dann gespürt bei Vince. Ne? Und ich habe mich gefragt, ob hier die Lesebegeisterung in Ihrem Buch nicht auch was eine Besessenheit hat, was Gefährliches vielleicht auch irgendwo. Also sie hat auf jeden Fall so eine Ambivalenz, diese Begeisterung, die die Shandianer haben, oder?
Das auf jeden Fall. Also es muss natürlich dann irgendwann eine Grenze geben, aber die Begeisterung kann dann so groß werden, dass diese Grenze vielleicht irgendwann missachtet wird und man jemand anderem damit zu nahe tritt oder eben ja zu sehr, also nicht entgegenkommt, sondern entgegensteht. Und da muss man natürlich bei jeder Begeisterung immer aufpassen, dass es nicht zu einer Besessenheit wird oder zu einer, ja, zu so etwas, was wo man gar nichts anderes mehr sieht. Also das ist natürlich wichtig, auch das andere neben dem eigenen ständig im Blick zu haben.
Ich habe mich gefragt, ob nicht so eine Lesebegeisterung auch einfach was zutiefst grundlegend Menschliches ist, ne? Weil ich meine, wir sehen, dass so die KI kann immer bessere Texte schreiben, ne? Bin ich auch immer wieder überrascht, wenn ich ChatGPT anschmeiße. Positiv überrascht eigentlich, weil die Texte werden auch immer eleganter, immer besser geschrieben. Aber lesen und so eine Erfahrung im Lesen machen, ich glaube, das wird KI nie machen, nie haben können oder nie erfahren können.
Genau, das ist dann ein Sammeln von Daten oder Tokens und wie auch immer und eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Aber ich würde auch sagen, das Schreiben und Lesen, diese Begegnung zweier Menschen, also der eine hat es aus seinem Erfahrungsschatz und seiner Imagination geschrieben und die andere liest es und verinnerlicht das ja auch und versucht damit auch in dem eigenen Leben als Leserin oder Leser etwas, dass da etwas passiert. Und diese Begegnung Leserin, Autorin, die ist existenziell, sie ist wichtig, sie ist unvergleichbar und unnachahmlich jetzt durch irgendwie einen Algorithmus oder so. Und das ist eigentlich das, was Kunst ausmacht, dass wir in einen Dialog treten über das Buch mit dem anderen Menschen. Und das ist ja auch, genau, also man könnte Schreiben auch als existenzielle Kommunikation, überhaupt Kunst betrachten. Und dafür braucht man Menschen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn Sie die KI ansprechen, natürlich, das ist eine Riesengefahr, die gerade da droht, vor allen Dingen eben den Künstlern, dass die Kreativität sozusagen vom Aspekt des Menschlichen abgetrennt wird. Und dann sind wir verloren. Ich will es ganz dramatisch sagen, wenn das passiert. Ich habe da sehr, sehr große Sorgen. Und da muss man wirklich aufpassen.
Retten wir uns. Lesen wir den neuen Roman von Markus Orts. Herr Orts, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Wir haben gesprochen über den Roman Die Enthusiasten von Markus Orts. Der ist erschienen bei Galliani Berlin. 368 Seiten, 24 € ist der Preis. Die Berlinale ist vorbei und trotzdem wird immer noch viel diskutiert über dieses Filmfestival, darüber, wie politische Positionen dort gerahmt werden sollen, wie auch gerade Berlinale-Chefin Trisha Tuttle, wie die so mit politischen Äußerungen ihrer Gäste umgeht. Bei unter anderem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war insbesondere eine Rede, die Rede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib, auf Widerspruch gestoßen. Der hatte nämlich der Bundesregierung vorgeworfen, Israels Partner, so Al-Khatib wörtlich, beim Völkermord im Gazastreifen zu sein. Und manche, die hätten Trisha Tuttle als Berlinale-Intendantin dafür gern abgesetzt gesehen, also für klar eine politische Äußerung, aber für eine Äußerung, die eben auch von der Meinungsfreiheit selbstredend gedeckt ist, nicht aber der Haltung natürlich der Bundesregierung entspricht und der Bundesregierung auch als Hauptgeldgeber dieses Filmfestivals. Schriftsteller Daniel Killmann, der hat sich auch gestern geäußert zu dieser Diskussion in einer Pressemitteilung des PEN Berlin. Und jetzt ist er uns aus New York zugeschaltet dazu. Guten Morgen, Herr Killmann.
Hallo, guten Morgen.
Warum war es denn Ihnen überhaupt ein Bedürfnis gewesen, sich zu äußern zu dieser Diskussion?
Weil ich das so entsetzlich und ungerecht fand, auf ganz vielen Ebenen. Also abgesehen davon, dass es absolut möglich ist, darüber zu diskutieren, was Al-Khatib da gesagt hat. Ganz abgesehen davon, egal was ein Preisträger da auf der Bühne sagt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt den Punkt erreicht haben, wo dann ein Festivalchef, eine Festivalchefin in dem Fall gehen muss. Und es ist wirklich interessant, dass Wolfram Weimer, der ja dahinter stand, sich selbst so als Kämpfer gegen Cancel Culture und Leute zum Schweigen bringen inszeniert hat. Und wie wir jetzt sehen, gilt das nicht nur ausschließlich für Leute offenbar, die seine Meinung haben, sondern wenn dann jemand etwas sagt, was nicht seine Meinung ist, dann müssen sogar die Intendanten gehen an Orten, wo Dinge gesagt werden, die nicht Wolfram Weimers Meinung entsprechen. Also in so einem Land will man nicht leben.
Ich fand es jetzt besonders interessant, was genau Sie geschrieben haben, Herr Killmann, eben in dieser Pressemitteilung des PEN Berlin Schriftstellerverband, den Sie auch mit begründet haben. Da schreiben Sie nämlich, die Entlassung Tuttles, das wäre, und da zitiere ich jetzt immer wörtlich, die größte Katastrophe der deutschen Kulturpolitik seit der Hausdurchsuchung bei Heinrich Böll im Jahr 1972. ist er jetzt erstmal ein ordentliches Kaliber, das die da aufmachen. Und ich habe mich aber vor allem gefragt, warum brauchen sie diese 70er Jahre da als Vergleichsgröße?
Weil sehr viele Parallelen erkennbar sind. Und es gibt kein Buch, das so aktuell ist für vieles, was gerade in Deutschland passiert, wie Bölls Verlorene Ehre der Katharina Blum, in der einiges, was ihm dazugestoßen ist, später verarbeitet hat. Ich muss ständig daran denken, und zwar gerade diese Hausdurchsuchung war ja einfach nur eine Reaktion auf einen Essay, den Heinrich Böll im Spiegel geschrieben hat, wo er zu einer Art von Beruhigung und intellektueller Abrüstung gemahnt hat. Und daraufhin kam sofort der Vorwurf, das war eine Phrase, die damals sehr gerne verwendet wurde in der Bild-Zeitung, Wegbereiter des Terrors. So wie heute gerne Israel-Hasser verwendet wird als stehende Vorwurfsphrase. Und wo die angewendet wird, kann man nicht mehr recht haben. Und so konnte man damals nicht mehr recht haben, ja nicht mal mehr diskutable Meinungen vertreten für Teile der Medien, wenn man ein Wegbereiter des Terrors war. Und dann kam es eben zu dieser Hausdurchsuchung, weil man gesagt hat, wer Essays schreibt, die in die Richtung gehen, dass man nicht so durchdrehen soll, der versteckt wahrscheinlich auch Terroristen in seinem Haus. Auf keiner anderen Basis ist diese Hausdurchsuchung passiert. Und das erinnert mich einfach an der überschießenden, irrationalen, ich sag schon mal wirklich wahnhaften Wut der Sache, da an die Idee zu sagen, wenn ein Preisträger auf einer Bühne in seiner Rede etwas sagt, was uns nicht gefällt, dann muss die Chefin des Festivals gehen. Ich finde, das ist strukturell sehr vergleichbar.
Sie haben diesen Spiegel-Essay von Heinrich Böll jetzt ja schon angesprochen. Anfang des Jahres 1972 hatte er den veröffentlicht. Und ich zitiere mal eine Stelle aus diesem Essay von Böll. Da schreibt er nämlich so über das allgemeine Klima eben damals in Deutschland in den 70ern. Damit, also mit der Berichterstattung vor allem der Bild-Zeitung über die Rote Armee-Fraktion, damit wird ein Klima der Denunziation geschaffen, in der kein Intellektueller mehr arbeiten kann. Ich kann in diesem gegenwärtigen Hetzklima nicht arbeiten. Geht es Ihnen da, würden Sie sagen, Herr Kehlmann, genauso wie Böll in den 70ern?
Nein, so geht's mir nicht. Ich wollte mich auch hier nicht mit Böll identifizieren. In meinem Metapher identifiziere ich ja eher Trisha Tuttle mit Böll. Und für Trisha Tuttle gilt absolut, dass man es ihr extrem schwer macht, in diesem deutschen Klima zu arbeiten. Ich meine, man will ihr buchstäblich den Job wegnehmen. Man will es ihr unmöglich machen, in diesem deutschen Klima zu arbeiten. Also es gilt für einige Leute. Ich habe das Glück, nicht dazu zu gehören, aber Trisha Tuttle definitiv. Und ich meine, es geht ja nicht nur drum, man muss sich dafür einsetzen, dass sie ihren Job nicht verliert. Man muss auch Trisha Tuttle anflehen, dass sie diesen Posten nicht hinwirft. Denn wer möchte sich schon das zumuten?
Ja, Sie schauen jetzt ja von außen auf diese irgendwo ja auch sehr deutsche Debatte als Österreicher aus New York. Wie schauen Sie da drauf? Wie erleben Sie Ihre Perspektive jetzt auf diese Diskussion?
Ja, also für mich war das schon, ich bin vor 1,5 Jahren wieder nach New York gezogen. Und für mich war das schon ein sehr, sehr erhellendes Erlebnis, aus der deutschen Debatte heraus nach New York zu kommen. Ich treffe hier ständig, wirklich täglich, Intellektuelle, sehr, sehr viele davon, ich würde sogar sagen, die meisten jüdische Intellektuelle, die vollkommen entsetzt sind über Israels Kriegsverbrechen und die Begriffe wie Ethnic Cleansing oder Genozid verwenden. Diese Begriffe kann man diskutieren. Das geschieht ja auch tatsächlich vor Gericht. Vor dem International Court of Justice wird der Vorwurf des Genozid ja diskutiert. Aber der Umstand, dass solche Begriffe von jüdischen Intellektuellen anderswo und eben besonders in einer Stadt wie New York ständig verwendet werden und dass in Deutschland, wenn so ein Begriff fällt, ein Minister aufstehen und den Saal verlassen muss. Ich weiß nicht, vielleicht muss er auch, wenn er mich jetzt zufällig gehört hat, das Radio abschalten.
Weil, ja, Bundesumweltminister Carsten Schneider, der hat ja den Saal verlassen. Mhm.
Genau, also man hat dann schon das Gefühl, dass hier zwei parallele Universen existieren, die deutsche Debatte und der Rest der Welt. Und so etwas kann ja nie gesund sein.
Daniel Kehlmann im Deutschlandfunk Kultur zur Berlinale, zu Ihrer Chefin und zu der deutschen Debattenkultur. Haben Sie vielen Dank, Herr Kehlmann, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und Stand bei der Berlinale ist übrigens, dass Trisha Tuttle vorerst im Amt bleibt, aber die Diskussionen gehen weiter.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kriege sind wirklich der Stoff der deutschsprachigen Literatur. Es gibt sehr viele Romane, die von den großen Kriegen gerade des 20. Jahrhunderts erzählen, also vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg. So Autoren, Klassiker wie Thomas Mann, Robert Musil, die erzählen davon. Aber auch in der Gegenwart Nino Haratischvili zum Beispiel, die erzählen ja in ganz umfassenden Zeitromanen von beiden Kriegen sogar, also Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der Österreicher Norbert Gstrein, der hat das jetzt auch gemacht, ist kein ganz einfaches Unterfangen, aber sein Roman Im ersten Licht, der ist jetzt noch ganz frisch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Was macht dieser Roman also richtig? Was macht ihn besonders? Das will ich jetzt wissen von meinem Kollegen Jan Drees, der ist mir aus Köln zugeschaltet. Hallo Jan.
Guten Morgen, Miriam.
Hol uns vielleicht mal ab. Gstrein erzählt uns vom 20. Jahrhundert, von diesen beiden Weltkriegen, habe ich gesagt. Wie funktioniert die Handlung in seinem Buch?
Das ist ein Antikriegsroman, der selbst gar nicht im Krieg spielt, also hat nichts zu tun mit Erich Maria Remarque. Das Ganze spielt stattdessen an einem idyllischen See in der Nähe von Salzburg und beginnt 1920, also vor über 100 Jahren. Stellt vor den jungen Helden Adrian, der hat gerade seinen ersten Hoteljob bekommen und der leidet darunter, dass er nicht teilgenommen hat am Ersten Weltkrieg. Und er wird nun auf einige Männer des Krieges treffen, auf Heimkehrer, auf Kriegsversehrte, auf ganz fürchterlich verbrannte Männer, die in einem Sanatorium am See vegetieren. Und von dort ausgehend wird sich dann die Handlung über das gesamte Jahrhundert erstrecken, bis in die 80er Jahre hinein. Und bis dahin wird Adrian noch viele Männer des Krieges kennenlernen, denn die Zeit des Nationalsozialismus fällt ja auch da rein. Und er wird erst sehr spät verstehen, dass es eben kein Unglück war, dass er nicht teilgenommen hat am Ersten Weltkrieg, dass er nicht kämpfen konnte, sondern eigentlich das Glück seines Lebens.
Du hast jetzt von Kriegsversehrten gesprochen, fürchterlich Verbrannte. Wie drastisch ist denn dieser Roman erzählt?
Er ist nicht drastisch erzählt. Das liegt an der Sprache von Norbert Gstrein, auch an den immer noch sehr langen Satzbögen, die er macht. Das kennt man von ihm seit seinem Debüt Einer aus den 1980er Jahren. Aber der Körper, der wird sehr drastisch dargestellt, insbesondere der männliche Körper, der ist in Gstreins Buch Verfügungsmasse von Herrschern, von vorgesetzten Offizieren, von den eigenen Eltern. Denn etwas ganz besonders Schlimmes ist diesem Adrian geschehen. Sein Vater, der wollte unbedingt verhindern, dass sein Sohn in diese Knochenmühle von Verdun gerät. Und er hat ihm dann im Wald mit einer Axt absichtlich ins Bein gehackt. Also das ist schon drastisch, ja. Und um ihn kriegsuntauglich zu machen, er hat diesen Übergriff als Unfall getarnt. Und der Vater hat mit diesem Hieb, ja, das wird jetzt diskutiert, seinen Sohn entweder gerettet oder beschämt, weil er nicht kämpfen konnte, oder unglücklich geschlagen. Da gibt es mehrere Lesarten, die auch wechseln in diesem Roman. Und er hat vor allen Dingen seine Macht gegenüber dem Körper Adrians gezeigt, gegenüber seinem Sohn, der nun fortan vom Krieg ja geradezu besessen ist, weil er nicht teilnehmen konnte. Also er kann von jedem Kriegsjahr exakt sagen, wie viele Männer, wie viele Pferde, wie viele Kanonen die jeweiligen Parteien hatten. Er kennt die Anzahl der Granaten, die verwendet wurden und sogar wie viele Tiere man braucht für welche Kampagne. Es ist geradezu erschreckend, wie dieser Adrian, der ja wirklich das Glück hatte, nicht kämpfen zu müssen, die ganze Zeit lang sich mit dem Krieg beschäftigt.
Jetzt drängst dich ja fast auf, ne? Dieser Vergleich mit so den großen Kriegsjahrhundertromanen, Thomas Mann, Robert Musil hatte ich schon genannt. Wie verhält sich denn Gstrein zu solchen Klassikern?
Naja, der Held heißt Adrian, ne? Der könnte man auch direkt an Adrian Leverkühn aus Dr. Faustus von Thomas Mann denken. Es tauchen auch einige teuflisch-mephistophelische Charaktere auf in Norbert Gstreins Buch, das ebenso wie dieser Dr. Faustus von Thomas Mann eine Auseinandersetzung ist mit dem Faschismus und im letzten Teil auch damit, wie wir im deutschsprachigen Raum mit diesem Faschismuserbe umgehen, ohne uns wirklich damit zu konfrontieren. Vor allen Dingen in Österreich ist er ein österreichischer Autor, ein Buch, das man also Kehlmann empfehlen kann, den wir gerade gehört haben. Und wo wir bei Dr. Faustus sind, Norbert Gstreins Im ersten Licht hat natürlich auch Anleihen an andere große Romane von Thomas Mann. Der Zauberberg, das Sanatorium habe ich ja schon genannt. Und wer Musil gelesen hat, wird schnell erkennen, dieser Adrian ist auch so ein Mann ohne Eigenschaften. Und es gibt mehrere Hinweise auf diesen Roman von Thomas Musil.
Jetzt interessiert mich immer, gerade wenn so ein Vergleich mit so Klassikern in Literaturgeschichte nahelegt. Und aber auch gerade, weil jetzt dieses Buch im ersten Licht ja für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, wie gegenwärtig ist denn der Roman? Also wie deutlich ist das ein Blick aus dem 21. Jahrhundert auf dieses 20. Was wäre da deine Einschätzung?
Es ist ein sehr gegenwärtiger Roman in einer Zeit, in der man von Musil ja gar nicht mehr so viel weiß. Man hat es gerade gehört, ich habe Thomas Musil gesagt, er ist natürlich Robert. Es ist ein Buch, das danach fragt, wie gehen wir möglicherweise nicht um mit unserem Erbe des Faschismus, und zwar seit jeher. Also dieses Buch Norbert Streins kommt in diese Zeit der erodierenden Shoah-Erinnerungen und probiert eine neue Form der Erinnerungskultur aus. Also er macht auch einen Vorschlag für ein zeitgemäßes, offeneres Gedenken an die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, und das mit einem dann doch für Strein untypischen, ja fast konventionell erzählten Historienroman, die man übrigens stellen kann neben Judith Herrmann, über die wird gerade viel diskutiert, die in ihrem neuen Buch Ich möchte zurückgehen in der Zeit auch über eine neue Form von Erinnern nachdenkt, in diesem Jahr 2026, wo wir ja erkennen müssen, dass wir offensichtlich immer noch keine Sprache gefunden haben, die ein weiteres Aufkommen von Faschismus, Totalitarismus und Kriegseuphorie verhindert. Und so ist dann im ersten Licht von Norbert Strein auch vor allen Dingen dies ein Meilenstein der Antikriegsliteratur.
Große Worte von Jan Drees über den Roman Im ersten Licht von Norbert Strein. Das Buch ist erschienen im Hansa Verlag mit 416 Seiten, 27 Euro. Und ich danke dir, Jan, für die Einordnung. Dankeschön.
Gern.
Der Mops des Monats.
Wenn Sie nicht zur Generation Dating Burnout gehören, wird die Liebe im Frühling vielleicht wieder Thema. In den Verlagen ist es auf jeden Fall so, ganz konkret oder auch metaphorisch, mal subtiler, mal weniger subtil, wie in Rowing for Love, wenn die Liebe das Ruder übernimmt. Wenn das dann passiert ist, bedenken Sie, vom Küssen muss man heiraten. Und dann brauchen Sie, wie man einen Ehemann nicht umbringt, wobei das, kleine Warnung, in diesem Fall mit einem Fragezeichen versehen ist. Mach dich schlank, lautet ein ziemlich genereller Imperativ. Für Anfänger gibt es immerhin Mein Yoga für Unbewegliche, gefolgt von Katze Goes Muskelkater und im Ernährungsregal von dem doch ein wenig fragwürdigen Matthias Aldente. Apropos Essen. Es gibt auch Essen und Essen lassen. Das ist natürlich eine Abwandlung von Leben und Leben lassen. Ebenso wie, genauso aktuell, nur in einem anderen Verlag, Leben und Sterben lassen. Denn die Abwandlung von gängigen Titeln zwecks markantem Wiedererkennen, allerdings sozusagen knapp am zu erkennenden Original vorbei erkannt, ist das ganz große Thema dieses Februars. Ende gut, alles gut mutiert zu Wenn Ende gut, dann alles. Aus The Beauty and the Beast wird A Beauty for the Beast. Aus Der Letzte macht das Licht aus, Die Letzte macht das Licht aus. Aus Der Ton macht die Musik, Der Ton macht die Führung. Aus Ich denke, also bin ich, ein fatales Ich rede, also bin ich. Eher für die finanziell gehobene Zielgruppe stellt sich die abgewandelte Hamlet-Frage, Yacht oder Nicht-Yacht. Aus Auf die Plätze fertig los wird Auf die Socken fertig Weltrekord. Aus Einer flog übers Kuckucksnest, einer flog über das Möwennest. Aus Walpurgis Nacht, Walpurgis Tag. Aus Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, unwesentlich gesünder, auf eine Currywurst mit Gregor Gysi. Aus Die Stadt, der Müll und der Tod, die Frau, der Ruhm und der Tod. Betreutes Wohnen wird zu betreutes Morden und in der Folge das Leben der anderen zu die Toten der anderen. Gänzlich unangetastet, sogar unübersetzt, bleibt in diesem Abwandlungstsunami God Save the Queen. Was uns zum Mops des Monats bringt. Aus der Abteilung der Abwandlungen geht unter den Fittichen von God Save the Queen zum Abschluss des Winters der Mops des Monats Februar an die Queen, die aus der Kälte kam.
Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, liebe Queen. Die Queen, die aus der Kälte kam, ist ein Queen Elizabeth Quill Krimi von der britischen Autorin S.J. Bennett. Das ist schon der 5. Band ihrer Cozy Crime-Reihe, die Fälle ihrer Majestät. Und alle 5 Bände, die hat Werner Löcher Lawrence aus dem Englischen übersetzt und sie sind erschienen im Knauer Verlag.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Anna Rumberger und bin gerade mit meiner Freundin Magdalena hier in Augsburg unterwegs. Genau, das Buch, was ich im Moment lese, ist Und Nietzsche weinte von Irvin D. Yalom. Das ist ein Psychotherapeut und Psychiater. Das Buch spielt im 19. Jahrhundert und es geht um einen Arzt, der in Wien lebt und sich eben mit den Anfängen von Psychotherapie auseinandersetzt. Und mir gefällt es eigentlich sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wohin es jetzt noch führt. Also ich bin noch nicht so ganz weit gekommen, aber es ist eigentlich faszinierend, wie halt so seine Ansätze sind und wie man es vielleicht heute anders machen würde oder halt viel mehr darüber weiß, überhaupt so über die menschliche Psyche. Ich studiere Medizin, aber tatsächlich habe ich einfach das Buch bei meiner Mutter im Regal stehen sehen und hatte kein Buch dabei, als ich zu Besuch war und habe das dann einfach angefangen zu lesen und bin begeistert.
Ein Volltreffer also aus dem Bücherregal von Mama für Anna Rumberger in Augsburg ist das Und Nietzsche weinte von Irvin D. Yalom, ein US-amerikanischer Autor, der übrigens auch selber ein bedeutender Psychoanalytiker ist. Sein Roman wurde ins Deutsche übersetzt von Uda Strädling und eine Taschenbuchausgabe gibt's zum Beispiel bei BTB mit 448 Seiten für 13 Euro.
Neue Krimis.
Laura Warren, die Hauptfigur, ist Filmjournalistin. Sie soll einen Bericht über das Remake von einem Horrorklassiker schreiben. The Guest House wird als Serie neu aufgelegt. Eigentlich ja kein großes Ding, tatsächlich aber ein sehr spezieller Auftrag, der sie da von London nach Los Angeles führt, und zwar aus 2 Gründen. The Guest House war ein Desaster, sowas wie ein negativer Mythos der Filmgeschichte. 8 Menschen sind damals in den 90ern rund um die Produktion, teils unter sehr merkwürdigen Umständen, ums Leben gekommen. Und, das ist das Zweite, Laura Warren war unter ihrer früheren Identität mittendrin. Sie war nämlich der Kinderstar Polly Tremaine. Sie hat das unheimliche Mädchen, das Menschen ihren Tod prophezeien kann, damals gespielt. Und das Desaster dieses Films ist, wenn man so will, auch das Desaster ihres Lebens bis dahin. Es kommt, wie es kommen musste. Das Sterben geht wieder los. Schon auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt der Albträume ein Unbekannter, der sich vor Lauras Augen von einer Brücke stürzt. Dann der Regisseur, die Hauptdarstellerin, die Pressefrau. Und Laura, die frühere Polly, ist immer nahe dran und mit dabei. Hoch verdächtig. Für die Polizei sowieso, aber auch sich selbst gegenüber. Und das Morden geht weiter. Laura oder Polly muss Gejagte und Jägerin in einem sein, um den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können und nicht den Rest ihres Lebens im Gefängnis zu verbringen. Wie gesagt, ein recht spezieller Auftrag. Horror und Krimi sind ja erstaunlich fremdelnde Verwandte, wenn man bedenkt, welche Schnittmengen es gibt zwischen den beiden Genres. Also es geht um Tod und Verderben, Spannung und Thrill spielen eine große Rolle, Rätsel und Geheimnisse sowieso. Josh Winning erzählt jetzt die Geschichte von Polly und Laura als Horror-Story, Thriller und Whodunit in einem. Mit sehr großem Spaß an der Freude bringt er die gesamte Verwandtschaft zum Klingen dabei. Krimi-Logik ist eher sekundär, der Effekt zählt, das Ganze gewürzt mit sehr viel an schwarzem Humor. Insofern kann man eigentlich nur sagen, gute Unterhaltung.
Verbrenn das Negativ, dieses Buch, diesen Krimi, von dem haben Sie gerade gehört, der wurde gerade vorgestellt. Er ist von Josh Winning. Der ist übrigens selbst nicht nur Autor, sondern auch Filmjournalist, ein britischer Filmjournalist und hat eine besondere Vorliebe für Horrorfilme aus den 90ern. Na, vielleicht hat er sich da ein bisschen inspirieren lassen für sein Buch. Verbrenn das Negativ steht im Februar neu auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefan Lux und ist erschienen im Surkamp Verlag, 374 Seiten, 18 Euro.